Herzliches Hallo nochmal ganz kurz. Ihr habt schon gehört, ich bin der Basti, meine Frau ist die Regina. Und wir kommen aus Aufham und das ist südlich von Grassau. Das ist eine Gemeinde, eine halbe Stunde von hier entfernt. Sind wir seit einigen Jahren, gehen Gerd dorthin und kennen einige von euch. Und es ist aber jedes Jahr, wenn wir kommen, wieder ein bisschen anders. Das ist irgendwie schön zu sehen, dass sich die Dinge weiterentwickeln. Wir haben sogar das gleiche Liederbuch wie ihr mittlerweile. Also wir sahen uns doch relativ ähnlich. Der Martin hat mich gefragt, ob es ein Thema gibt oder ob ich das spontan mache. Und zum Glück habe ich schon ein Thema, aber es passt trotzdem ganz gut in die Situation rein, jetzt gerade, denke ich. Und es ist schon sehr viel gesagt worden. Und das, was jetzt noch von mir kommt, rundet es vielleicht noch ein bisschen ab. Wir sind im Leben oft herausgefordert, wenn wir irgendwie den Eindruck haben, dass jetzt alles an uns liegt. Wenn wir jetzt selbst verantwortlich sind für irgendwas. Wenn wir selber Dinge lösen müssen und keiner uns hilft. Dann denkt man sich aber manchmal, wenn man sich nicht hinaussieht, ja, wie soll das nur gehen? Oder man hat keine Hoffnung bei dem Ganzen. Oder man fühlt sich eben alleine oder denkt, man kann das nicht. Oder man mag vielleicht gar nicht und man wünscht sich, dass man jemanden neben sich hat, der einen so ein bisschen schubst oder einfach sagt, wie man was tun soll. Das kann im alltäglichen Leben ganz oft sein, allein in der Arbeit oder in der Schule, wenn man nicht weiß, wie man was machen soll, eine Hilfe wäre manchmal einfach nett. Und zwar jemand, der direkt neben einem ist. Nicht irgendwie ein Buch, wo man was rauslesen kann oder ein YouTube-Video, sondern jemand, der neben einem ist und ihm das erklärt und sagt, schau her, ist gar nicht so schlimm. Und wie ist das vor allem im geistlichen Leben, im Leben eines Gläubigen, der Jesus nachfolgen möchte und aber so seine Schwierigkeiten hat? Weil der Weg ist nicht einfach eine Autobahn und nach 50 Jahren bist du fertig, sondern sehr herausfordernd. Und ich bin mir ganz sicher, dass ihr alle, genauso wie ich, euch schon ein paar Mal gedacht habt, kann es nicht einfach so sein, dass Jesus mal wenigstens für ein paar Minuten jetzt da ist? Weil dann kann ich ihn die Dinge fragen, die mich beschäftigen. Dann kann er mich vielleicht auch mal ein bisschen ermahnen und sagen, schau mal her, das machst du alles, das braucht es nicht. Ne? Das wäre eigentlich dran. Dann kann er mir gut zureden, kann man Mut machen, kann man mal die Hand auf die Schulter legen und sagen, das passt schon, es geht weiter, ich helfe dir. Oder dass er einfach mich einmal wegreißt von Sünde oder mir die Augen zuhält oder den Mund zuhält und sagt, lass das. Also manchmal wäre es doch irgendwie schön, wenn er direkt ganz praktisch greifbar bei uns wäre. Wir haben vorhin gesungen, Jesus begegnet uns im Wort. Das ist klar, das habe ich auch erlebt. Aber manchmal wäre es doch so angenehm, wenn er einfach greifbar da wäre. Und das Privileg hatten die Jünger. Über 3 Jahre lang waren die Jünger mit Jesus unterwegs und konnten ihn sämtliche Sachen fragen, konnten direkt zuhören, konnten genau zuschauen, wie was geht. Er hat es die ganze Zeit angeführt. Aber irgendwann war der Punkt, dass Jesus nicht mehr bei ihnen sein wird. Und wie geht es den Jüngern dann, wenn sie sich vorstellen, dass es jetzt ohne Jesus weitergeht, ohne Jesus direkt neben ihnen? Könnt ihr euch vorstellen, unbehaglich. Und genau diese Situation möchte ich mit euch ein bisschen betrachten im Johannesevangelium. Das wird heute der Text sein. Und zwar im Kapitel 14. Und ihr könnt euch den Gemütszustand vorstellen, gell? Wenn man jemanden bei sich hat, der gibt einem Sicherheit, der gibt einem Perspektive, der passt auf einen auf und dann ist er aber bald weg. Das ist ein ungutes Gefühl im Herzen. Das ist total ungut. Und genau da spricht Jesus jetzt rein. Und ich lese vor ab Kapitel 14, Vers 1. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubt um der Werke selbst willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Bis hierhin soweit mal. Wie ist der Zusammenhang, in dem Jesus gerade diese Worte redet? Also das ist kurz davor, haben er und seine Jünger zusammen das letzte Passamahl genommen. Es ist kurz davor, dass Jesus endgültig sterben wird und die Jünger verlässt. Und unmittelbar davor hat Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen, hat sein Oberkleid abgelegt, war fast nackt, wie ein Sklave bekleidet, und hat jedem einzelnen Jünger die Füße gewaschen. Und sagt dann zum Schluss: Und jetzt gebe ich euch ein neues Gebot. Ein neues Gebot, das ihr braucht für die Zukunft, weil ansonsten seid ihr aufgeschmissen. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Ein neues Gebot. Nachdem Jesus den Jüngern die Füße wäscht, sagt er: Und jetzt liebt ihr euch gegenseitig, so wie ich das tue. Absolut notwendig für die Zeit, die jetzt kommt. Und ich habe schon gesagt, dieser Gemütszustand, wenn man weiß, es kommt was auf einen zu, man fühlt sich unwohl. Wie ist es den Jüngern gegangen? Sicherlich nicht gut. Sie haben ziemlich klar und deutlich von Jesus mehrmals gehört, dass er jetzt bald weg sein wird. Und noch dazu kommt, dass Jesus vorher noch gesagt hat, einer von euch ist ein Verräter. Das ist man auch bestürzt. Und noch dazu sagt ein Petrus: Ich folge dir, egal wohin du gehst, und ich sterbe für dich. Sagt er zu diesem Petrus: Du wirst mich mal verleugnen. Also das sind keine positiven Sachen, wo man sich denkt, so, und jetzt voran, sondern man ist eher betrübt, enttäuscht, unsicher, was wird kommen, kann ich überhaupt bestehen? Und Jesus sagt: Euer Herz werde nicht bestürzt. Und dieses Bestürzen, oder vielleicht steht bei euch Erschrecken, das ist das ursprüngliche Wort, das griechische, das heißt Tarasso oder Tarasesto, so genau weiß ich es nicht, weil ich bin kein Griechisch-Experte, aber das beschreibt etwas, das durcheinander gebracht ist, geschüttelt wurde, vermischt. Und das, denke ich, das kennen wir ganz gut, das Gefühl, dass sich das anfühlt, als wenn irgendwas durcheinander wäre da drinnen. Ein ungutes Gefühl im Herzen. Und Jesus sagt: Lasst es nicht zu. Die englische Übersetzung sagt: Let your heart not be troubled. Also lasst nicht zu, dass dein Herz aufgewühlt wird. Das ist interessant, weil das heißt ja, dass man selber was dazu beitragen kann. Genauso wie vorhin in dem Vers aus Josua, wo es auch heißt, sei stark und sei mutig. Also Mut, Stärke und auch ein nicht durcheinandergewühltes Herz ist was, da können wir was dazu beitragen. Das sind nicht nur die äußeren Einflüsse. Jesus sagt, lasst es nicht zu und sagt uns jetzt auch einige Tipps oder einige Gründe, die uns überhaupt dazu befähigen. Jesus sagt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Jesus wird bald nicht mehr da sein und dann sieht man ihn nicht mehr. Aber genauso wie die Jünger an einen Gott glauben, den sie noch nie gesehen haben und irgendwie an ihm festhalten, fordert er sie auf, dass sie auch das jetzt bei ihm tun, bei Jesus. Und auf diese Aufforderung, dass sie nicht betrübt sein sollen, sagt Jesus jetzt nicht sowas wie, stellt euch nicht an, ich jammer ja auch nicht die ganze Zeit. Oder er sagt auch nicht sowas wie, irgendwann wird's schon gut. Irgendwie so einen leichten Trost. So irgendwie, beiß ein bisschen durch und in ein paar Monaten machst du einen schönen Urlaub und dann ist alles gut. Sondern er gibt eine ganz andere Zuversicht. Er sagt, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Also Jesus ist nicht weg, sondern Jesus ist einfach woanders, um was zu tun. Unter anderem eine Stätte zu bereiten, damit wir schlussendlich dort sein können, wo er ist. Und das ist eine sehr schöne Zuversicht, finde ich, dass dieser Jesus, der mal weggegangen ist, später dann, das lest ihr in der Apostelgeschichte, auf einer Wolke, dass er genauso wiederkommen wird. Und um ehrlich zu sein, ich denke da nicht jeden Tag dran. Ich stelle mir das nicht jeden Tag vor, weil das irgendwie so unrealistisch ist. Aber es ist total real und es wird sein. Wir wissen nicht wann, aber es wird fix sein. Und diese Engel haben damals gesagt, ihr Männer von Judäa, schaut's da nicht hin, der kommt wieder. Und das gilt für uns genauso. Damit wir da sein, wo er ist. Und in der Zeit bis dahin bereitet er eine Stätte. Und ich kann mir das nicht genau vorstellen, weil ich nicht weiß, wie es im Himmel ausschaut. Aber ich kenne meine Frau und ich weiß, wie das ist, wenn sie eine Stätte bereitet. Wenn wir Gäste bekommen und sie aufräumt, Kerzen anzündet, gemütliche Musik auflegt. Wir haben Bettwäsche, die ist schöner als unsere eigene, für unsere Gäste, hat sie extra gekauft. Winterbettwäsche, Frühlingsbettwäsche. Und Jesus bereitet eine Stätte für uns. Er sagt, im Haus des Vaters, da sind viele Wohnungen. Was ist das Haus des Vaters? Ich weiß es nicht genau, wie das ausschaut, aber es wird ein Tempel sein, ein riesiger Tempel. Jesus spricht vorher auch schon auf der Erde vom Haus des Vaters, wo er die Taubenverkäufer einfach raushaut. Er sagt, mach das Haus meines Vaters nicht zum Kaufhaus. Also da wird, es ist ein Haus im Himmel mit vielen Wohnungen, Platz für alle. Und da bereitet Jesus gerade Städte für uns. Das ist die Zuversicht, die wir haben und die wir oft auch brauchen, damit wir diesen Alltag irgendwie, damit wir unser Herz nicht durcheinander wühlen lassen. Es gibt gewisse Herausforderungen, wie zum Beispiel eine Prüfung in der Schule. Okay, da muss man auch beten, da muss man auch durch, aber das ist nicht so schlimm. Aber es gibt auch härtere Sachen, wir haben das gerade eben gehört. Und da reicht die Zuversicht nicht, ja, irgendwann einmal verdienst du eigenes Geld und dann ist das besser, sondern wir brauchen die Zuversicht, dass wir eines Tages beim Herrn sein werden. Die Zuversicht haben auch die Jünger gebraucht. Vorhin in einem Lied hat es auch geheißen, ja, wie wird es wohl im Himmel sein? Das kann ich euch auch nicht genau sagen, wie das ausschaut. Aber ich habe mal ein paar Sachen aufgeschrieben, die es dann nicht mehr geben wird. Zum Beispiel sowas wie Neid. Neid kann total viel anrichten, im eigenen Herzen, aber auch zwischenmenschlich. Das gibt es dann nicht mehr. Schmerz, Leid gibt es nicht mehr. Traurigkeit, Betrübtsein, das gibt es nicht mehr. So mühsames Arbeiten, das wirklich schwerfällt, anstrengend ist, vielleicht sogar wehtut, gibt es nicht mehr. Unzufriedenheit, Angst, Verbitterung, Sorgen, das alles, das gibt es nicht mehr. Krankheit, Sucht, das gibt es auch nicht mehr. Und Mücken gibt es auch keine mehr. Oder Stanzen. Und im Vergleich dazu, wer mir einen neuen Leib haben und in völliger ungestörter Gemeinschaft mit Christus und mit Gott sein, ungestört, mit einem neuen Leib, der nicht mehr sündigen kann. Genau das Gegenteil wird dann in der Hölle der Fall sein. Da gibt es nichts mehr, was positiv ist. Und wir werden ganz nah bei Gott sein und werden ihn loben und anbeten, die ganze Zeit. Und zwar nicht, weil da jemand ist, der sagt, so, 5 Uhr, Liste, pass auf, wer ist dran, Jonas, Gabi, Hans, anbeten, 1,5 Stunden und dann eine Schichtwechsel. Das ist vielleicht die Vorstellung, die man hat am Anfang, wenn man das erste Mal hört, im Himmel muss man anbeten, okay. Gibt es ein eigenes Video vom Aloysius, wenn den wer kennt, der in den Himmel muss, eher als er möchte, und dann muss er der Harfe spielen. Das ist so teilweise das weltliche Denken vom Himmel, gell? Man ist dann oben und muss anbeten. Aber man muss nicht anbeten, sondern man betet an, weil man gar nicht anders kann. Davon bin ich überzeugt. Und warum weiß ich das? Weil ich ansatzweise eine Idee davon habe, wie Gott sein könnte, weil ich die Auswirkung sehe und weil ich weiß, wie ich reagiere, wenn ich was sehe, das mich völlig begeistert. Ich möchte jetzt nicht zu viel von mir reden, möchte ich jetzt nicht verraten, was mich begeistert. Aber es gibt welche unter euch, gibt sogar ein Video, die haben wir mal eine Katze auf einmal bei sich zu Hause gehabt und sind völlig ausgeflippt, weil sie eine Katze bekommen haben und haben ihre Emotionen in freien Lauf gelassen. Und das nicht, weil die Eltern gesagt haben, so, eure Katze und jetzt freut's euch. Sondern das kam von selbst. Wenn man sich freut, weil Begeisterung da ist Und so stelle ich mir das vor, wenn wir im Himmel sein werden. Es gibt auch so Engelwesen, Seraphimen, die werden beschrieben, zum Beispiel in Jesaja 6. Die sahen den Gott des Nähe und schreien, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist voller seiner Herrlichkeit. Kann man nachlesen, Jesaja. Und das machen die nicht, weil Gott sie dazu zwingt und sagt, so, ich programmiere euch jetzt und ihr müsst im Kreis fliegen und das schreien. Das sind Wesen, die können gar nicht anders. Und genauso werden wir, glaube ich, auch völlig baff sein, wenn wir Gott mal sehen. Wir würden ihn teilweise gerne einfach jetzt schon sehen, gell? Sehen wir gleich, dass das ein Jünger auch sagt. Jesus sagt, wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Und dann wird er aber unterbrochen von Thomas, der sagt, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Und die Frage ist schon, hätte Thomas das wissen können? Jesus hat schon mehrmals irgendwie davon geredet, gell? Dass er der Weg ist zum Herrn. Dass er die Tür ist, sagt er mal zu ihnen. Aber die Jünger haben zu dem Zeitpunkt noch nicht alles verstanden. Warum? Das sage ich später vielleicht auch noch. Und Jesus ist aber immer recht geduldig und klärt sie immer wieder auf. Und jetzt folgt eine weitere Ich-Bin-Aussage, von denen es mehrere gibt im Johannesevangelium. Er spricht zu ihnen, und ihr könnt auch einfach rechts an die Wand schauen. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das ist die einfache, aber mächtige und allumfassende Botschaft, die der Gläubige, die der Nachfolger Jesu verstehen muss, dass Jesus der Weg ist und die Wahrheit und das Leben und nichts anderes. Das ist was Absolutes. Und das steht schon etwas im Widerspruch zu unserer heutigen Zeit, wo viel gesagt wird, ja, eigentlich ist es egal was, aber Hauptsache du glaubst irgendwas, weil das bringt dich voran. Und es ist einfach nicht so. Und das müssen Jünger wissen und das müssen wir heute auch wissen, dass es eben keine Alternative gibt zu Jesus. Und nicht irgendwie ein gewisses Prozedere, kein Heiligungsprozess in 8 Schritten, keine Sakramente, keine To-Do-List, nichts führt zum Herrn außer er. Er ist der Weg. Das ist einerseits einfach, aber andererseits auch schwierig zu verstehen. Aber es entlastet auch total. Jesus ist der Weg. Und in der Welt, in der heutigen Welt, wo man viele Fragezeichen hat, was ist richtig, was ist falsch, was ist der Sinn, was ist, wenn ich tot bin, wo alle möglichen Informationen oder Ideen so kursieren, du findest im Internet mittlerweile zu jeder Frage jede mögliche Antwort und kennst dich gar nicht mehr aus. In dieser Welt kannst du heute, genauso wie schon vor 2000 Jahren, sagen, dass Jesus die Wahrheit ist und auf sein Wort musst schauen. Und das macht schon auch Mut und gibt einem irgendwie Kraft in dieser Welt, wenn man weiß, dass sein Wort, das hat von ewigem Bestand. Und das, was um uns herum gesagt wird, was uns die Welt vielleicht auch einreden möchte, das müssen wir schon durch sein Raster anschauen. Wenn es nicht zusammenpasst, dann stimmt das einfach nicht. Und er ist das wahre Leben, sowohl in geistlicher Sicht als auch in einfach der Sicht hier auf dieser Erde. Oft ist man vielleicht ein bisschen herausgefordert, weil man seinen Kollegen, Nachbarn anschaut und denkt, die haben es so schön leicht. Die haben so ein angenehmes Leben, ohne Herausforderung, ohne Stress. Das möchte uns auch jemand einreden, aber das stimmt einfach nicht. Das einzige Leben gibt Jesus, das Sinn macht und das ewigen Wert hat. Und Jesus sagt weiterhin in Vers 7, wenn ihr mich erkannt hättet, würdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Wird aber wieder von Philippus unterbrochen, der sagt, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Und das ist so, was natürlich ist eigentlich, gell? Wir wollen es einfach mal sehen. Herr Jesus, ich würde dich gerne mal sehen, ich hätte dich gerne mal neben mir, dann wäre das so einfach. Jesus sagt zu Philippus, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Philippus möchte was sehen, aber das, was er fordert, das braucht er eigentlich gar nicht, weil er hat schon längst. Und Jesus tadelt ihn schon gewissermaßen und macht nochmal deutlich, dass er und der Vater eins sind. Und gleichzeitig ist es irgendwie menschlich, dass dieser Philippus sich teilweise schwer damit tut, das zu verstehen. Und für uns ist es auch manchmal schwer, das zu verstehen. Ja, Jesus, ist der wirklich da? Ja, er ist da, auch wenn wir ihn jetzt sehen. Sagt, glaubt an mich, wie er auch an Gott glaubt. Und wenn ihr Schwierigkeiten habt damit, das zu glauben, dann habt ihr zumindest immer noch andere Sachen, nämlich Werke, an die ihr euch erinnern dürft. Ich lese mal vor, Vers 9b bis 11. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaube du nicht, dass ich dem Vater bin und der Vater mir ist? Glaubst du nicht? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubt um der Werke selbst willen. Also er und der Vater sind eins und an ihm sieht man den Vater. Das heißt nicht, dass der Vater ausschaut genauso eins zu eins wie Jesus, aber er macht das vom Vater offenbar, zum Beispiel seinem Charakter, von dem wir heute auch schon geredet, gesungen haben. Dieses Besonnene, dieses Heilige, dieses Selbstlose, Demütige, dieser vollkommene Charakter, dieses Freundliche, Heilige bzw. Sündlose. Jesus hat Gott offenbar gemacht, aber Gott schaut nicht genauso aus wie Jesus. Aber Jesus ist Gott gleich. Und wenn man sich schwer tut, damit das zu glauben, manchmal, dann sagt Jesus, tut dies zumindest, dieses Glauben, der Werke willen. Und zu den Werken sagt er noch was dazu. Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Also obwohl Jesus bald nimmer bei ihnen ist, bei den Jüngern, werden sie trotzdem fähig sein, Dinge zu tun. Vorher, lesen wir, beauftragt er sie direkt, zeigt ihnen, wie es geht, sagt, macht's das und gibt ihnen Vollmacht. Jesus wird bald weg sein und sagt den Jüngern, ihr werdet trotzdem Werke tun. Und noch dazu, diese Werke werden sogar größer sein als die, die ich bis jetzt getan habe. Könnt ihr euch das vorstellen? Größere Werke. Was hat Jesus bis dahin gemacht? Was man allein im Johannesevangelium liest. Jesus hat Wasser zu Wein gemacht, Kapitel 2. Und zwar nicht nur eine Flasche, sondern jede Menge. Jesus hat einen Sohn von einem königlichen Beamten geheilt, ohne ihn zu sehen. Kapitel 4. Jesus heilt einen Gelähmten am See von Bethesda. Kapitel 5. Jesus vermehrt Brote und auch Fische, vermutlich, im Kapitel 6. Jesus geht auf den See. Kapitel 6. Jesus heilt einen Blindgeborenen, macht ihn wieder sehend. Kapitel 9. Und Jesus erweckt einen schon Toten wieder neu zum Leben, der schon nach Verwesung riecht, Lazarus. Lauter solche Werke. Und Jesus sagt, ihr werdet größere Werke tun. Ich weiß nicht, wer vor euch schon mal aus ein paar Broten so viel Brote gemacht hat, dass es für wahrscheinlich 10.000 Leute reicht. Aber Jesus sagt, ihr werdet größere Werke tun, auch zu den Jüngern. Und was haben diese ganzen Werke, so mächtig und gewaltig sie sind, gemeinsam? Dieses Wasser, das zu Wein gemacht wurde, gibt es das heute noch? Ist weg. Wein ist vermutlich zusammengetrunken worden. Oder dieser Sohn von dem königlichen Beamten, der geheilt wurde. Kennt den wer von euch? Der ist schon gestorben. Der Gelähmte genauso. Die Brote sind zusammengegessen. Der See, auf den Jesus gegangen ist, den gibt es noch. Aber dieses Wunder, das, was er gemacht hat, das hat nicht von Bestand. Ich meine, das macht jetzt keinen Einfluss mehr auf uns. Dieser Blindgeborene lebt auch nicht mehr. Und Lazarus auch nicht. Aber was sind das dann für Werke, von denen Jesus redet? Und warum kann man die tun? Dazu komme ich später noch. Aber er sagt zumindest, warum das möglich ist, dass man größere Werke tut, nämlich weil er zum Vater geht und was wir ihm bitten werden in seinem Namen, das wird er tun. In seinem Namen bitten. Und ihr habt euch bestimmt schon mal Gedanken drüber gemacht, deswegen fasse ich mich kurz. Was heißt es denn, in seinem Namen zu bitten? Heißt es, Herr, ich bitte dich, dass ich noch 3 Jahre arbeiten muss und dann so viel Geld verdient habe, dass ich dann 40 Jahre lang nicht mehr arbeiten muss und dann kann ich jetzt auch meine Zeit sinnvoller nutzen für dich. Ich bitte dich in deinem Namen. So, wenn ich das Gebet so formuliere, muss man sich die Frage stellen, ist das im Einklang mit Jesus' Willen? Möchte das für mein Leben? Ist das so seine Vision für menschliches Leben? Zum Beispiel, so ein konkretes Beispiel, dass man schnell viel Geld hat, damit man sich dann darauf ausruhen kann. Das ist nur ein Beispiel. Und das ist es nicht, davor warnt er sogar. Er warnt vor diesem Thorn, der mehr hat, als er braucht und dann auf die Seite schaffen möchte und sagt, Ruhe, meine Seele, alles gut. Also wir müssen uns schon die Frage stellen, was ist eigentlich Jesus' Wille für unser Leben? Was ist seine Vorstellung? Was ist sein Maßstab? Und das, was wir von ihm wollen, passt das irgendwie zusammen? Kann man das sagen, dass das, was wir beten, in seinem Namen ist? Und wenn es so ist, dann wird das er hören. Ich merke mir das manchmal, oder wenn ich das erklären soll, auch so mit diesem Beispiel im Namen des Gesetzes. Gell? Der Richter, wenn sein Urteil spricht, der sagt nicht so, und du kriegst es die und die Strafe oder bist befreit, weil ich habe so den Eindruck, ich habe das Gefühl oder ich mag die, sondern er hat einen Maßstab, er hat ein Gesetz. Und er sagt im Namen des Gesetzes. Und wir sehen es dann kurze Zeit darauf in der Apostelgeschichte. Petrus hält der Rede zu Pfingsten, vielleicht habt ihr letzte Woche darüber gesprochen, und 3000 Leute bekehren sich, treffen Entscheidungen. Und das, was da passiert, das hat von ewiger Existenz. Das sind Leute, die Menschen wie du und ich, die Christus als Retter angenommen haben, die wir mal sehen werden im Himmel. Das ist eine ganz andere Kategorie wie Brot vermehren, auch wenn das wunderbar und übernatürlich ist. Aber das meint Jesus damit. Es wird noch Größeres kommen. Und ich werde es tun, weil ich beim Vater bin, ich diese Werke bereite und euer Gebete höre. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt, einen ganz wichtigen Punkt, der uns hilft und der uns dort unterstützt und der dafür sorgt, dass unser Herz nicht bestürzt sein muss, egal was kommt, weil wir Hilfe haben. Aber das werde ich jetzt nur kurz überfliegen, weil ich jetzt darauf poker, dass ihr da auch letzten Sonntag drüber gesprochen habt. Das ist der Heilige Geist. Und ich möchte nur einen Vers vorlesen und dann noch zwei der andere. Vers 15 bis 17. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Also ich werde weg sein, aber ich bitte den Vater, dass er euch einen anderen Beistand gibt. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Also Jesus sagt, ich bin zwar weg, aber ich gebe euch was anderes. Man liest sogar von ihm, dass er selber sagt, es ist besser für euch, als wenn ich bei euch bin. Jetzt kommt der Heilige Geist und der wird euch bei allem helfen, was ansteht. Jetzt mal frei gesagt. Und zu diesem Beistand sagt er nochmal im Vers 26, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also die Jünger werden dann diesen Beistand bekommen und dann auch die Dinge verstehen. Zu dem Zeitpunkt haben sie einige Sachen noch nicht ganz verstanden. Wir verstehen vielleicht auch noch einige Sachen nicht. Aber genauso haben wir den Geist, der uns hilft dabei, das zu verstehen. Manchmal müssen wir Gott bitten, manchmal müssen wir Geduld haben, manchmal müssen wir einen anderen fragen. Und nach ein paar Jahren kommt vielleicht die Gewissheit. Aber das, was wir verstehen müssen, das werden wir verstehen. Gewisse Dinge vielleicht erst im Himmel, aber dann sind die nicht entscheidend für unser Leben hier auf der Erde. Die letzten zwei Verse, die ich vorlese, lese ich deswegen vor, weil sie gut zum Anfang passen. Vers 27. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt. Sei auch nicht furchtsam. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und ich komme zu euch. Nochmal kurz zusammengefasst. Es gibt wirklich viele Gründe dafür, dass man aufgewühlt sein kann, dass man unruhiges, durcheinander gemischtes Herz hat. Nicht nur die Jünger damals, sondern auch wir heute. Ganz im einfachen Leben, Unsicherheit im Job, Familie, Freundeskreis. aber auch wirklich geistliche Herausforderungen, Nöte, Anfechtung oder andere Menschen, die es einfach nicht verstehen können, wo man sich wünscht, Jesus, komm bitte für 5 Minuten her und erklär du das dem und check das. Es gibt viele Gründe, wo man echt bestürzt sein könnte und uns denken, wie soll das nur gehen? Aber Jesus sagt, seid nicht bestürzt, es gibt Hilfen. Und Jesus sagt, haltet's aus, ich komme wieder. Er ist nicht weg, er ist nur woanders. Und da, wo er ist, bereitet er Städte und er bereitet Werke für uns, die wir wiederum tun sollen. In Epheser 2 lesen wir davon, dass wir sein Werk sind, geschaffen in Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Vielleicht können wir uns das festhalten. Gott macht es. Gott macht diese Werke, bereitet sie vor und fordert uns aber auf, dass wir irgendwie ihm vertrauen und ihn auch darum bitten, dass er durch uns wirkt. Und Jesus sagt, und damit schließe ich, lasst euer Herz nicht bestürzt werden. Und scheinbar hat man selber einen Einfluss drauf. Nicht den 100%igen, aber man kann was tun. Man kann nach vorne, nach oben schauen. Und bevor Jesus das sagt, sagt er, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist ein neues Gebot. Und ein Gebot ist kein Hinweis, kein Tipp, kein Vorschlag, sondern er sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und das ist der Schlüssel, dass wir einander lieben, dass wir gemeinsam durchkommen durch diese Zeit. Auch ganz praktisch.